Ostseewelle Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans zu einer neuen Folge von unserem Ostseewelle Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Diesmal geht's zur nördlichsten Feuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern und zwar zur Freiwilligen Feuerwehr in Puttgarten auf Rügen. Es geht um ein explodiertes Haus, einen Hotelbrand und um ein verschüttetes Mädchen an der Steilküste, also eine sehr, sehr spannende Folge. Zuerst aber die Einladung an euch und eure Angehörigen. Am Samstag, den 6. Juli, findet das Dankeschön-Fest der Landesregierung für die Freiwilligen Feuerwehren im Rostocker Igerpark statt. Los geht's um 16 Uhr. Bis 22 Uhr wird gefeiert. Für Essen und Getränke ist natürlich gesorgt. Musik gibt es zum einen von mir, von Ostseewelle Party DJ Alex Stuth und der Atlas Revival Band, die spielt nämlich live. Übrigens Innenminister Christian Pekel und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig werden auch da sein. Eintritt ist natürlich frei, also kommt vorbei und wie gesagt, bringt eure Angehörigen gerne mit. Ja, die Freiwillige Feuerwehr Neustadt-Glewe feiert am 29. Juni ihren 100. Geburtstag mit Festumzug. Für die Kids gibt es eine Riesenrutsche, Hüpfburg und Glitzer-Tattoo. Dazu gibt es eine historische Einsatzübung, Schauvorführung der Polizeihundestaffel und viel, viel mehr. Übrigens nahm er das dann noch Kinderdisco und abends Blaulichtparty. Also schaut auf jeden Fall mal bei den Kameraden in Neustadt-Glewe vorbei. Jetzt aber viel Spaß mit Folge 76.
Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, liebe Kameraden, ich bin wieder unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Ich möchte mal behaupten, heute bei der nördlichsten Feuerwehr unseres Landes. Und zwar bin ich bei der Freiwilligen Feuerwehr im Puttgarten auf der wunderschönen Insel Rügen. Quasi ein Steinwurf nur entfernt vom Kap Arkona. Und darf ganz herzlich den Andreas Heinemann begrüßen. Du bist Wehrführer hier im Puttgarten. Moin, Andreas.
Moin, Alex.
Wir wollen natürlich zum einen heute über ein paar Einsätze sprechen, die ihr erlebt habt. Ich kann mich ganz genau erinnern an den 26. Mai 2023. Da gab es einen lauten Knall und ein Haus war plötzlich weg. Aber wir wollen dich erstmal kennenlernen, Andreas. Wie bist du eigentlich zur Feuerwehr gekommen? So klassisch über die Jugendfeuerwehr oder wie ging's los?
Nee, gar nicht. Also ich bin kein Jugendfeuerwehrmann gewesen. Wir sind als Familie von Dransken 1992 hierher gezogen, wendebedingt und also gäbe es jetzt viele Details, ne? Okay. Auf jeden Fall 92 waren wir dann hier und mein Vater wurde dann zu der Zeit hier auch Bürgermeister von Puttgarten, war er ja langjährig und der meinte damals zu mir, du musst in die Feuerwehr, so, weil ich war ein junger Kerl, Anfang 20 und ja, so ist man dann reingegangen, 1995 und da sind eigentlich auch gleich ein paar mehr so im Schwung, da sind wir dann alle in die Feuerwehr eingetreten und das gab der Feuerwehr damals doch einen Schub, weil viele junge Leute reinkamen. Also gar nicht über die klassische Schiene.
Jetzt ist ja Puttgarten nicht gerade das größte Dorf hier auf der Insel Rügen, aber ihr seid trotzdem eine schlagkräftige Truppe?
Ja, das würde ich so sagen. Wir haben eine doch sehr gut gelebte Kameradschaft. Wir sind natürlich nur eine kleine Ortsfeuerwehr. Ich muss dazu sagen, wir haben ja auch nicht so viele Einsätze wie jetzt die Feuerwehr Binz oder auch Nachbarn Altenkirchen. Wir sind 16 Kameraden und sind also da auch gut ausgerüstet. Wir haben eine gute Löschwasserversorgung und kommen als Truppe sehr gut zurecht.
Ich habe es ja gerade schon gesagt, 26. Mai 2023. Ich kann mich daran erinnern, bei uns bei Ostseewelle haben an diesem Morgen Hörer angerufen und haben uns geschildert am Telefon, hier auf Rügen ist ein Haus weggeflogen. Kannst du dich noch an diesen Tag erinnern, was hast du gemacht morgens, als es passiert ist? Es war ja wirklich Punkt 6.30 Uhr, war es?
Ja, Punkt 6.30 Uhr, das weiß ich noch ganz genau, weil ich stand gerade in der Küche und das hat sich so eingeprägt, da habe ich gerade Erdbeerzeit, paar Erdbeeren so für die Arbeit und denke, oh, heute kannst du gut was abarbeiten, keine Termine drin stehen. Auf einmal vibriert das so komisch, gab so einen Rums. Und ich denke, was war das, ne? Geguckt, nichts gesehen. Und dann ein paar Sekunden später ging dann die Alarmierung auf die Vera und dann stand da Haus im Vollbrand. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Fitterweg 12 und dann gucke ich da rüber und dann sehe ich da die riesige Rauchwolke und dann war klar, dass es eine Explosion war. Ne? Und dann sind wir hin und wir waren auch relativ schnell da. Also ne, du hast halt eine Ausrückezeit von 8-9 Minuten, ehe du da bist und das war ein einziges Trümmerfeld und ein Haus war komplett weg, hat sich in der Gegend verteilt. Und eins daneben war stark beschädigt mit Drehdach.
Wenn man dieses Haus da sieht, was geht da in einem vor? Ich meine, ihr wusstet zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht, dass keine Menschen drin sind.
Richtig, das wussten wir nicht, weil wir wissen ja, dass zum Beispiel der Zeitungsmann dort um die Zeit seine Runden dreht. Wir wussten, in der Siedlung wohnen auch richtig welche, also dauerhaft im Puttgarten, genau in dem Nachbarhaus. Und natürlich, du kommst da an, auf einer Fläche von 200 Quadratmetern brennt alles. Du siehst eine riesige Rauchwolke, ein Haus ist nicht mehr da. Und also ganz ehrlich, denkst du, scheiße, was ist das jetzt hier? Ne? Was machst du jetzt? Du springst da raus und bist im Grunde 5 Sekunden komplett überfordert. Weil, ich muss nochmal sagen, ich bin, sage ich auch ganz ehrlich, mit solchen Einsätzen auch nicht erfahren. Ja, da gibt's andere, die kamen ja dann, wie der Amtswehrführer oder von Glowe, der Kamerad König, und die wissen viel besser, wie man da handhabt. Aber in der ersten Aktion ging's immer darum, zu gucken, wie die Lage ist. Sind jetzt Leute noch irgendwo rauszuholen? Das haben wir als erstes gemacht. Und natürlich die Löschwasserversorgung aufbauen und Hilfe nachfordern. Da amüsieren sich die Kameraden jetzt noch, wie ich da total unkorrekt in den Funk gerufen habe. Alle müssen hierher, alle, die laufen können von Witto. Und dann kam schon die Antwort, nee, der ganze Amtsbereich, die wussten auch schon, was los ist. Ne? Und da haben wir die Löschwasserversorgung aufgebaut und zum Glück hat die Gemeinde Puttgarten gar nicht so lange Zeit vorher 4 große Tanks in der Nähe eingebuddelt, wo wir 160.000 Liter zur Verfügung hatten. Also wirklich Löschwasser, weil das ist ja ansonsten ein Problem. Ne? Ja, und dann brannte es überall und dann kamen die anderen Kameraden und habe ich auch zügig die Einsatzleitung abgegeben, weil einfach kompetentere Kameraden da waren. Und dann wurde das sehr gut koordiniert mit Einsatzleitwagen und der Führungsgruppe und dann wurde dort gelöscht und es ist ja eine Rethaussiedlung, weißt du, das war ja dann die Angst, dass da noch andere Häuser in Brand geraten und tatsächlich war es so, das Haus nebenan, was zumindest nur optisch beschädigt war, geriet dann in Brand, ne? Dann kam erst eine kleine Flamme aus dem Dach und dann stand es eine halbe Stunde später im Vollbrand. Das sieht man sogar noch auf unserer Webcam vom Peilturm, wie sich der Brand sehr zügig dort entwickelt hat. Und wie gesagt, ich unerfahren denke, Mensch, da kannst du noch was löschen. Und die anderen haben gesagt, da kannst du nichts mehr machen. Und es war so, das ruckzuck steht das dann im Brand. Und ja, dann haben wir versucht, die anderen Häuser zu löschen. Und zum Glück kam der Wind aus einer günstigen Richtung, nämlich von der Siedlung weg nach Osten. Ja.
Wie würdest du das beschreiben? Also, oder sage ich was Falsches, wenn ich jetzt an die Bilder denke, das sah aus wie im Krieg da, oder?
Ja, war mein erster Gedanke. Das sieht hier, weil der Ukraine-Krieg war da noch sehr präsent oder ne, jetzt stumpft man ja irgendwo ab angesichts der vielen Meldungen, aber damals ist das ja gerade frisch, in Anführungsstrichen, passiert und da habe ich gedacht, das ist ja hier wie nebenan im Krieg da. Das kann auch nicht schlimmer sein. Irgendwie ein Krater, ein riesiges Trümmerfeld, alles brennt, wie ein Bombentreffer sah das aus. Mhm. Und so eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit hätte ja bestanden, dass irgend sowas, aber es sah eben, also es sah nach Explosion aus. Mhm. Ne? Und uns war dann auch relativ zügig schon klar, das kann eigentlich nur was mit Gas zu tun haben. Ja. Weil in dieser Heftigkeit, es waren ja im Grunde Dutzende Häuser ringsherum beschädigt, Sachschaden von, glaube ich, 8 Millionen insgesamt. Das musste eine verheerende Explosion gewesen sein und die muss ja irgendwas ausgelöst haben. Also ein Heizkessel explodiert nicht in der Form.
Wie hast du das wahrgenommen? Ich meine, da waren ja jetzt auch Menschen. Da sind Gebäudeteile oder Trümmerteile sind ja bis 100 Meter weit oder sogar noch weiter geflogen. Wie hast du das wahrgenommen, die Menschen, die da rumliefen? War da Aufregung? Konntet ihr die ein bisschen beruhigen oder habt ihr die sozusagen im Tunnel gar nicht wahrgenommen?
Na doch schon, man kannte ja die Anwohner, die paar, die da standen. Und das war ja sozusagen ein relativ großer Umkreis, wo Menschen betroffen waren. Man konnte ja auch nicht in alles sehen, aber die Bewohner der Siedlung, die standen da ja alle teils im Nachthemd. Und da haben wir dann auch die beiden Bewohner des Hauses gesehen. Aber erst nachdem wir drinnen waren und geguckt haben, und es war drin auch relativ unversehrt, aber man hörte es schon oben knacken irgendwie. Mhm. Ich denke bloß raus.
Von dem zweiten Haus jetzt.
Von dem zweiten Haus. Mhm. Ne, habe ich noch ein Bild und ein Schiffsmodell, irgendwas gegriffen. Dann sind wir zu zweit nochmal rein, haben noch ein paar Medikamente und Ausweise und Schlüssel geholt. Und dann sind wir auch nicht mehr reingegangen. Dann fing das an zu brennen und die Leute standen da wie paralysiert. Das ist so, diese Explosion war so gewaltig. Und dann eben zu sehen, wie du dieses Haus dann auch nebenan nicht mehr retten kannst, das war natürlich sehr ergreifend. Und die Bewohner standen dann natürlich fassungslos daneben. Das hat einen schon sehr mitgenommen. Ja. Ne?
Wann war für euch klar, dass in dem Haus, was in die Luft geflogen ist, niemand drin war?
Das war schnell klar, weil die Anwohner ringsherum ja immer genau sehen, wenn der Bewohner dort kommt. Das ist ein Auswärtiger, der ist selten da Und der hatte sich angekündigt, war aber noch nicht da. Und das stand kein Auto da und das wusste man, dass der da nicht ist. Der Zeitungsmann war kurz vorher da. Aber es war relativ schnell klar, dass dort niemand zu Schaden gekommen ist. Halt der verheerende Sachschaden entstanden ist.
Ja. Im Endeffekt hat sich ja herausgestellt, das hat ja die Staatsanwaltschaft auch bestätigt, dass also eine Gasuhr falsch eingebaut wurde, Gas ausgeströmt ist, kein Fenster, nichts auf. Das Gas ist natürlich, hat sich im Haus sozusagen verteilt. Ja, und dann ist 6.30 Uhr ist die Heizung angesprungen, das ganze Ding ist halt in die Luft geflogen dort. So sagte mir das auch der Brandursachenermittler, der Danny Lieger. Wie war das denn für euch im Nachhinein drumherum? Weil die Trümmerteile lagen überall, Menschen wahrscheinlich geschockt. Wie ging es dann weiter für euch, der Einsatz?
Der Einsatz war erstmal den ganzen Tag. Ich hatte ja die Einsatzleitung abgegeben. Ich habe dann auch mich beim Einsatzleitwagen abgemeldet und habe dann die Uniform auch ausgezogen und habe sozusagen einen rückwärtigen Dienst organisiert. Glücklicherweise hier als Geschäftsführer hast du eben das Büro, die Mitarbeiter. Wir haben die Feierscheune, wir haben den Platz und wir konnten dann auch 80 Leute mit Getränken und Bockwurst und was man eben so braucht als Feuerwehrmann versorgen. Die hatten sozusagen immer diesen kurzen Weg hierher, ist ja vis-à-vis und dann konnten sie alle nacheinander auch mal Pause machen und für uns ging der Einsatz bis Nachmittag dann, also alles wegräumen und dann kam das THW, hat erstmal Fenster vernagelt und am nächsten Tag kam dann, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, am nächsten Tag kam dann schon der Kran, hat die Deckenplatte hochgehoben. Weil du musst dir vorstellen, die Deckenplatte lag komplett auf der Bodenplatte. Alle Steine, alle vertikalen Wände waren weg. Die hat es in der Gegend verteilt und das lag überall in den Vorgärten, hat zum Teil große Fensterscheiben durchschlagen, lagen Ytongsteine auf einer Couch, wo am Abend noch Leute gesessen haben. Also das war schon gruselig anzusehen. Und wir hatten dann noch tagelang sozusagen mit Absichern und immer mal hingucken zu tun. Aber dann ist das auch bei den Besuchern, wir haben ja auch viele Tagesgäste hier, die natürlich einen langen Hals gemacht haben, aber das war dann relativ schnell wieder aus dem Fokus, weil man diese Einsatzstelle von der Straße auch nicht sieht.
Also hattet ihr auch Ärger zum Beispiel mit Gaffern und so weiter, oder?
Ja, natürlich die Anwohner direkt daneben, die haben sowas dann schon berichtet. Aber ich würde sagen, die meisten Besucher haben diese Hinweise, die Absperrung auch respektiert. Ist übrigens auch bei unseren gefährlichen Küsten so. Die meisten Besucher respektieren, wenn dort steht Lebensgefahr und sie steigen eben nicht drüber. Es gibt immer einen kleinen Prozentsatz und die machen dann gleich die Stimmung im Großen kaputt. Ja. Ne, aber auch da war es so, dass die Leute das sehr wohl respektiert haben und die dort Beschäftigten ihre Arbeit haben machen lassen.
Wenn du jetzt im Nachhinein nochmal drüber nachdenkst, du hast ja gerade gesagt, da sind Steine durch die Gegend geflogen, da sind jede Menge Trümmerteile in Fenster reingeflogen. Ich habe gesehen, irgendwo an Hauswände waren richtig so eine kleine Löcher im Endeffekt, ja, also wo der Beton raus ist. Wenn man da jetzt nochmal drüber nachdenkt, dass da ja keiner ernsthaft verletzt wurde, kann man kaum glauben, oder?
Kann man kaum glauben, liegt an der Uhrzeit. Wir sind ja ein hochfrequenter Ort, das muss man ja sagen. Auch im Mai sind ja hier schon sehr viele Tagesgäste zu Fuß unterwegs. Und hätte es um 11 Uhr das Geschehen gegeben, dann wäre es nicht so glimpflich ausgegangen. Das ist Fakt. In die Siedlung rennen auch viele rein, weil das so schöne redgedeckte Häuser sind, so schön kuschelig. Wir nennen sie auch Papageiensiedlung, weil die Häuser alle so bunt sind. Und da stehen dann schon Leute und machen Fotos. Und wenn es dann passiert, oder nebenan sitzen die auf der Schaukel oder gucken, mähen Rasen, sowas, ne? Das lag einfach an der Uhrzeit und im Nachgang lag es auch an der Windrichtung. Wenn der Wind von Osten wie tagelang vorher gekommen wäre, dann hätten wir dort sicher Probleme gehabt. Die Häuser stehen ja doch relativ dicht. Und man glaubt nicht, wie hilflos man daneben steht, wenn so ein Redhaus brennt. Du hast da, das Wasser kommt fast gar nicht am Brandherd an. Ne? Wir hatten das 2017 schon mal. Da war ein großes Redhaus in Vollbrand geraten und da haben wir auch die ganze Nacht 200.000 Liter Wasser raufgekippt und ja.
Da sprechen wir gleich noch drüber, über den Einsatz. Wir schalten jetzt erstmal an die Ostseewelle Nachrichtenredaktion zu den Feuerwehr-News aus Mecklenburg-Vorpommern. Und dann geht's gleich weiter mit zwei weiteren Einsätzen. Du sagtest gerade, ein großer Redhausbrand. Und es gab, ich kann mich daran erinnern, 2011, glaube ich, rum war es, gab es den großen Küstenabbruch, wo auch ein Mädel ums Leben gekommen ist. Darüber sprechen wir gleich.
Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
Guten Tag, ich bin Yvonne Siegert-Machotzek. Im Seebad Lubmin, östlich von Greifswald, feierten die Kameraden jetzt Grundsteinlegung für das neue Gerätehaus dort. Eine Zeitkapsel mit Münzen, einer Tageszeitung und Bauzeichnung wurde in die Bodenplatte einbetoniert. Der Neubau kostet 3,5 Millionen Euro und soll im August 2025 fertig sein. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Berlin hat eine Spendenaktion für die Familien von zwei verstorbenen Kameraden ins Leben gerufen. Ein 18-Jähriger aus der Feuerwehr Altwarp und ein 21-Jähriger aus der Feuerwehr Liebgarten kamen bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Ueckermünde ums Leben. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Die Kameraden aus Dassow in Nordwestmecklenburg haben jetzt eine Puppe für die Seenotrettung gespendet bekommen. Das 2000 Euro teure Stück kann mit Wasser befüllt werden und so dann verschiedene Rettungssituationen simulieren. Das Einsatzgebiet der Dassower Wehr erstreckt sich von der Ostsee über das Pötenitzer Wiek, den Dassower See oder auch die Stepenitz.
Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, wir sind drin im zweiten Teil. Ich bin immer noch zu Gast hier bei der nördlichsten Feuerwehr unseres Landes im Puttgarten auf der wunderschönen Insel Rügen am Kap Arkona bei Andreas Heinemann. Du bist hier Wehrführer. Wir hatten gerade schon mal kurz angesprochen, 2017, ein großer Rethausbrand hier in Schwabe, Nachbarort. Was war da das große Problem?
Also da hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass es irgendwo eine Undichtigkeit am Schornstein gab oder ein Balken war zu dicht am Schornstein und im Laufe der Zeit hat der sich immer wieder erhitzt und irgendwann fing das halt so ein Schwelbrand drinnen an zu brennen und da sind wir dann auch nachmittags hin und da hast du auch das riesige redgedeckte Haus gesehen, das war so eine Pension mit Gaststätte drin, und so über Eck gebaut, also ein großes Redhaus und da kamst du hin, hat ein bisschen geraucht. Da waren schon die anderen Kameraden mit Drehleiter auch und fummelten da am Dach rum und haben das aufgemacht und irgendwie rauchte es immer weiter, dass den Brand hätte nicht lokalisieren können. Und zwei Stunden später stand das Ding auch im Vollbrand, eine unglaubliche Hitze. Und wir sind dann sozusagen als Geräteträger in den Innenhof und haben dann von da Wasser raufgegeben. Da wurden 2 Kilometer Wassernachführung aufgebaut, eine lange Wegestrecke, weil da war gar kein Wasser in der Menge. Und dann haben wir schlussendlich nur noch das Innenhofgebäude mit dem Öltank gekühlt, dass der uns nicht um die Ohren fliegt. Und das war dann über die ganze Nacht ein Einsatz, das ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Jetzt steht alles wieder sehr schön da.
Du sagtest gerade, unheimliche Hitze auch und ein riesiges Feuer. Mit welchem Gefühl steht man denn da und löscht wirklich ja so einen Großbrand?
Wenn dann klar ist, dass keiner zu Schaden gekommen ist, dann ist man da auch schon ein bisschen abgeklärter. Aber ich persönlich denke immer, ach, das ist das schade. Also weißt du, so viel Werte, so unnötig wegen kleinen Fehlern meistens. Ne? Und dann wird einem die Gefahr des Feuers sehr bewusst, wie nachlässig man selber manchmal hantiert und wie unaufmerksam man manchmal ist und wie schnell sowas gehen kann. Und was das wohl für die Besitzer mit sich bringt und dieser ganze Aufwand. Aber man funktioniert dann irgendwo auch in seiner Rolle als in dem Fall Geräteträger und versucht dann zu helfen. Aber da ist dann irgendwann klar, weißt du, wenn du siehst, dass das gegebene Löschwasser gar nicht am Brandherd ankommt, sondern verdunstet vorher, ja, man tut sein Bestes, aber weiß, man kann dann nicht mehr machen. Ne?
Ich glaube, wichtig ist, so wie du auch gerade sagtest, dann zu verhindern, dass noch mehr passiert. Also in diesem Fall den Öltank oder, wie sagen wir immer bei uns in den Nachrichten sehr schön, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser konnte zum Glück verhindert werden durch eine Riegelstellung oder was auch immer. Genau. Jetzt ist bei diesen beiden Einsätzen, die du ja uns schon beschrieben hast, zum Glück niemand ernsthaft verletzt oder gar getötet worden. Das war, kann ich mich auch dran erinnern, bei uns in den Nachrichten lief es 2011, und zwar Weihnachten 2011, am 26. etwas anders. 26.12.2011. Wir wissen, die Steilküste hier am Kap Arkona ist in Bewegung. Da gerade auch im Frühjahr oder auch im Winter brechen da riesige Mengen von der Steilküste ab. Und so war es auch am 26.12.2011. Was ist da passiert?
Man muss dazu wissen, ich war da gerade auf Besuch bei der Schwiegermutter in Rostock und wir fuhren dann am zweiten Weihnachtstag, wie das eben so ist, fuhren wir zurück und auf einmal ging die Alarmierung los und da stand da Küstenabbruch, also war relativ kryptisch, ich konnte nicht viel mit anfangen, hab dann meine Kameraden angerufen und da habe ich nur ganz knappe Antwort, ja, da ist was passiert, wir müssen da hin. Also es ist im Grunde so gewesen, eine Frau ging dort unten spazieren an einer wirklich gefährlichen Stelle im Winter, es war auch noch dunkel. Und ist mit ihrer Tochter verschüttet worden. Sie steckte da halb im Schlamm, verletzt. Die Tochter war weg und die andere Tochter war zum Glück unversehrt. Sonst hätte man es oben gar nicht mitgekriegt. Mhm. Ne? Die kam dann die Treppe hoch und hat Hilfe geholt. Und das läuft natürlich bei uns dann auf. Aber bei so einer Lage war es natürlich dann der Kreiswehrführer, der dann die Sache übernommen hat, Kamerad Hartlieb. Mhm. Ne? Der hat
stimmt, damals noch Daniel, weil noch Insel Rügen extra Kreis war sozusagen.
Ja, so war, es, ja, so war ja, das damals. Ne? War noch vor der Kreis. Und der hat natürlich eine ganz andere Erfahrung in der Koordinierung von solchen Einsätzen. Da kamen ja dann auch die Seenotretter von Seeseite. Weißt du, du warst ja komplett überfordert. Da lag ein riesiger Haufen Schutt und Kreide unten. Wo solltest du nach dem Mädchen suchen? Dann haben wir alle Stangen gekriegt. Dann waren da 100 Feuerwehrleute. Und ich muss ehrlich sagen, ich persönlich kenne ja die Stelle auch gut. Mhm. Ich habe immer sehr beunruhigt nach oben geguckt, weil du weißt doch nicht, kommt noch was nach. Mhm. Und die Kameraden waren da alle so fokussiert und wir piekten dann so mit diesen Stangen in dem Schlamm rum. Und eigentlich habe ich immer gedacht, hoffe ich, treffe ich die jetzt nicht. Ne? Vielleicht lebt sie ja noch oder ich will ja auch nicht irgendwo reinpieken. Du musstest da so, wie bei einer Lawine, weißt du?
Aber auch ja die Gefahr von oben weiter. Ja, natürlich. Also weil es hätte ja sein können, dass noch mal ein paar hundert oder tausend Kubikmeter Schlamm, Geröll und so weiter darunter kommen.
Ich habe mir die Kameraden so angeguckt, das haben nur wenige registriert. Oder sie haben es ignoriert, kann auch sein. Aber ich kenne ja die Abbrüche bei uns und da haben wir wirklich Glück gehabt, dass da nichts nachgerutscht ist, weil dann wären bei der Suche nach einem Mädchen wären dann 20 weitere weg gewesen. Und man hat auch im Laufe der Tage danach immer wieder große Brocken und zum Beispiel auch ein altes Flaggenmastfundament, oder nee, glaube ich, vom Nebelhorn, das lag dann irgendwann auch unten. Ein riesiger Betonklotz, der irgendwann nachgerutscht ist. Und den will keiner abkriegen, weißt du? Und dann haben wir da gesucht die ganze Nacht und die Seenotretter und im Wasser und mit Spürhunden und allem Zirkus. Und das ging dann 3 Wochen. Ja, und dann war es irgendwo klar, dass da nichts zu finden ist. Dann haben wir es abgebrochen und dann gab es eine Trauerfeier in Kapelle in Fitt. Und da haben viele zum ersten Mal das Mädchen selbst gesehen. Nach wem haben sie überhaupt gesucht? Kleines, blondes Mädchen, 11 Jahre, glaube ich, alt. Haben viele geheult und das war sehr emotional. Und dann sind wir alle noch an die Abbruchstelle, haben Blumen geschmissen und dann war das eigentlich erledigt. Und eine Woche später, also sie war weg. Mhm. Und eine Woche später kam ein richtig fieser Sturm von Osten und hat da unten alles weggewaschen, was da lag. Also was wir auch mit, da kam ja noch so ein Hecklund und ein Bagger und hat da gebaggert. Ne? Durchs Wasser gefahren. Ein Kettenbagger. Also ein wirklich gigantischer Aufwand. Alles nichts gebracht. Und dann kam die Ostsee, eine Nacht, alles weggewaschen. Und dann lag sie tatsächlich morgens da am Strand. Und dann haben wir als Feuerwehr, sind wir alarmiert worden. Und wir haben sie dann in so einen Sarg gepackt und hochgetragen. Mit kam die Ärztin und dann...
Wahrscheinlich für euch auch, weil es war ja nach der Trauerfeier... Ja. Wahrscheinlich für euch auch ein richtig schwerer Einsatz dann auch, als sie dann plötzlich da war. Oder vielleicht auch ein bisschen erleichtert, weil man dann auch genau wusste, was passiert. Zumal es auch, glaube ich, für die Familie natürlich dann diese Gewissheit da war, okay, sie ist verstorben, aber wir können sie jetzt auch ordentlich beisetzen.
Ja, das ist natürlich, von vorne bis hinten war das tragisch und traurig und entsetzlich und da hat man aber natürlich der Mutter trotzdem noch ihr Kind übergeben können. Mhm. Sie war auch in einem, wie soll ich das sagen, in einem guten Zustand, weil es war kalt. Ne? Wir reden ja hier von 4 Wochen. Mhm. Es war ja Winter. Und trotzdem, manche meiner Kameraden nahmen das so gefasst hin. Ich war da sehr angegriffen, also muss ich sagen. Das hat, also bei mir hat es Monate gedauert, dass ich, dass überhaupt wieder so kleine Mädchen irgendwie ne, mit, wie soll ich das sagen? Das hat so was Spuren hinterlassen, ja.
Ich glaube sowieso gerade, gut, ich bin auch Papa, gerade, also das ist so für mich immer so ein Riesengraus, auch wenn Einsatz ist und dann steht Kind im Einsatzstichwort. Ich glaube, da fährt man sowieso immer noch mal mit ganz anderen Gefühlen hin. Oder wenn du einen Verkehrsunfall hast und dann siehst du plötzlich auch einen Kindersitz dort und so weiter. Das ist natürlich noch mal, da wird uns einiges abverlangt. Aber ich gehe davon aus, ihr habt danach auch noch mal zusammen geredet, noch mal zusammengesessen und das Ganze auch aufgearbeitet.
Ja, haben wir. Wir hatten auch während des Einsatzes eine seelsorgerische Betreuung, aber die ist relativ wenig in Anspruch. Die Blöße will sich dann keiner geben, weißt? Hast du jedes Recht dazu, machen nur wenige und wir haben natürlich noch lange Zeit drüber geredet, aber ja, es war ein Einsatz, man hat sein Bestes gegeben und so kommt man mit der Sache auch gut zurecht. Mhm. Weißt du, Katastrophen passieren und dann versuchst du da zu funktionieren und ja, es ist natürlich leider so tragisch ausgegangen, aber das war relativ schnell auch klar. Ja.
Was denkt man dann über die Leute, die hier nicht hören, an die Abbruchkanten gehen, unten direkt an der Küste lang gehen, wo es hochgradig gefährlich ist, wo immer wieder gewarnt wird, wo Schilder missachtet werden? Ja, resigniert man da irgendwann und sagt, ja, okay. Oder machst du dir noch die Arbeit und sprichst die an und sagst, ey Leute,
Ja, ich schon. Ich bin ja nur auch Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft und sehe das ja irgendwo als unsere Aufgabe, korrekt hinzuweisen, zu warnen. Wir haben auch überall Warnhinweise und Dokumentationen an der Info liegen, damit man möglichst alle Register zieht, den Leuten die Gefährlichkeit der Küste nahezubringen. Ja, und wenn ich reagiere, dann schon allergisch, weil ich weiß, was dann passiert. Denn ich bin ja dann auch wieder einer derjenigen, der dahin muss, solche leichtsinnigen Leute irgendwo rausholen, wie der Kollege Kamerad Gau in Sassnitz. Die müssen ständig irgendwo hin, weil Leute dumme Sachen machen an der Steilküste, ne? Und hatten wir auch schon so eine Steilufereinsel, wo die fragt, was habt ihr euch gedacht? Was habt ihr euch gedacht, was jetzt hier passiert? Ne? Und wenn die Leute natürlich sich bewusst in Gefahr begeben, da weist man dann schon auch deutlich drauf hin. Aber manche zucken mit den Schultern und sagen, wer bist du denn? Ja. Ja, ich bin hier auch nur einer, der es gut mit dir meint. Weil man hat ja auch keine Amtsgewalt. Ja. Ne? Und wir versuchen vernünftig zu informieren und zu zeigen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, die meisten respektieren das auch. Das sind immer nur Einzelne, die das ganze Bild dann beschädigen.
Ja. Ne? Cool, schönes Schlusswort von dir. Wer übrigens mal in Puttgarten ist, gerne durch den Ort auch mal laufen, läuft quasi direkt bei euch am Gerätehaus vorbei. Du sagtest, eines der schönsten Gerätehäuser in Mecklenburg-Vorpommern. Also wer sich davon überzeugen möchte, kann gerne mal reinschauen. Früher war da ein Boot der DGZRS drin, jetzt ist es euer Gerätehaus. Andreas, ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich eure Feuerwehr vorstellen durfte. Und ich wünsche euch natürlich eurer Truppe allzeit gut Schlauch.
Ostseewelle Podcast.